Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Es ist Sonntagabend deutscher Zeit. Die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in Pakistan, die sind gescheitert, zumindest vorerst. Und jetzt setzt Trump auf eine neue Waffe, die Straße von Hormuz. Die US-Marine soll Schiffe blockieren, iranische Exporte treffen, die Ölpreise hochhebeln. Und jetzt stellt sich die Frage, ist das ein rationaler Druckhebel auf Teheran oder ein Holzhammer, der die Weltwirtschaft und die Märkte deutlich stärker trifft als den Iran? Die Weltwirtschaft, das ist abzusehen, schwankt dem nächsten Stresstest entgegen. Das wird eine spannende Woche wieder mal, oder Sandra?
Spannend ist eine Untertreibung, ja.
Hast du damit gerechnet, dass da nichts rauskommt?
Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn die Amerikaner mit der Maximalforderung von null Enrichment vom Urananreicherung reingegangen sind, was eigentlich nicht mal die amerikanische ursprüngliche Forderung war, sondern Israels Forderung, dass die Iraner darauf nicht würden eingehen können, war von vornherein klar. Gleichzeitig wird immer mehr das Militäraufkommen hochgefahren in der Region. Also das hatte einen leichten Touch von Unaufrichtigkeit. Auf der anderen Seite, ob Donald Trump die Blockade durchsetzen wird, ist auch noch die Frage, weil was haben wir gerade? Wir haben ein Wochenende. Und was macht Donald Trump? Er eskaliert. Und was wird das für Folgen haben? Es wird den Preis hochtreiben. So, dann schauen wir doch mal, was wir für Handelsbewegungen Anfang der Woche sehen werden und ob Donald Trump dann wieder abwiegelt, damit die Preise fallen. Denn so richtig Sinn macht dieses Vorgehen, was Donald Trump jetzt vorschlägt, nicht, mal abgesehen davon, dass es schwer bis kaum durchzusetzen ist. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so. Es gibt ja eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man sich da die Taschen voll macht. Also Leute, die das wissen, die wetten erstmal auf fallende, sinkende Preise oder steigende Preise. Aber es ist ja abzusehen, dass das die Weltwirtschaft trifft. 20% des globalen Ölhandels laufen durch die Straße von Hormuz. Und wenn man die wirklich blockiert, dann wird das natürlich für den Ölpreis maximale Folgen haben. Also, und jetzt ist halt die Frage, das muss er eigentlich wissen, dass er damit die Weltwirtschaft in Geiselhaft nimmt, oder?
Ja, der Ölpreis ist eigentlich noch viel zu gering für das, was schon passiert ist. Und vor allen Dingen vieles manifestiert sich ja erst mit Zeitverzug. Ob das andere Rohstoffe sind wie Aluminiumtransport oder Helium oder was auch, vor allen Dingen Dünger natürlich. Also da sind schon Folgen in der Pipeline, die eigentlich sich in dem Ölpreis noch nicht widerspiegeln oder in Futures, weil der Markt immer noch davon ausgeht, man habe es mit einem rationalen Player zu tun. Was auch zu beachten ist, ist, dass eine Blockade durch die USA praktisch einer Kriegserklärung gleichkommt, vor allen Dingen gegenüber Ländern, die jetzt schon die Konsequenzen viel mehr zu spüren bekommen, wie in Südostasien, also vor allen Dingen Importeure von Öl. Da werden nicht nur die Wirtschaften leiden, da werden Menschen verhungern, da werden Menschen sterben, da werden Wirtschaftszweige unwiederbringlich wegbrechen, sterben. Das heißt, und wie will man das durchsetzen, wenn jetzt zum Beispiel ein chinesisches Schiff durch will, was iranisches Öl getankt hat? Wir sind ja einer der Hauptabnehmer von iranischem Öl. Oder Indien. Will Amerika dann auch sagen, so, ihr kommt jetzt hier nicht durch und noch andere zusätzliche Baustellen aufmachen?
Und dann schaust du von dieser großen Bühne auf Berlin und da hast du den Eindruck, wir reagieren auf all das mit einer Regierung, die hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt ist. Man streitet hier gerade darüber, ob man die Menschen bei diesen hohen Benzinpreisen, Dieselpreisen, Energiepreisen entlasten soll und wie. Man diskutiert Subventionen, man redet über Klimaschutz und man hat keine klare Linie. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert zu beobachten, wie sich die Weltwirtschaft gerade so, ja, wie die den nächsten Stresstest entgegentaumelt und wie, ja, mit welchen diffusen Schritten wir da Lösungen suchen in Deutschland. Wie ist denn die Lage in Amerika? Ich meine, die Menschen müssen doch auch langsam genervt sein von dem, was sie da mitbekommen. Die Preise steigen doch bei euch auch.
Die Preise sind wie eine Schlinge um den Nacken vieler Familien, die sich immer enger zieht und bald bekommen sie keine Luft mehr, weil wir hatten ja immer schon Lieferkettenprobleme und Preissteigerungen. Zum Teil gab es dann auch Förderungsmaßnahmen, wie zum Beispiel während Covid. Die haben dann bei manchen, die sie angespart haben, auch länger vorgehalten. Dann in den letzten Monaten haben die Leute den Gürtel enger geschnallt und sind in billigere Supermärkte gegangen, sind nur noch einmal im Monat essen gegangen. Also haben versucht, ihre Kosten runterzufahren. Aber dieser Spielraum, der wird jetzt immer geringer. Wir sehen immer mehr Kreditkartenausfälle, dass immer mehr Kreditkartenzahlungen mit Verspätung kommen, dass Leute ihre private Aktienrente anzapfen. Das ist eigentlich Ultima Ratio, ein Tabu hier, was die Leute nur in größter Not machen. Das heißt, man sieht die Konsequenzen hier immer deutlicher. Und wie gesagt, es besteht nicht viel Spielraum. Heute Morgen, Sonntagmorgen, war Donald Trump hier schon in einigen Talkshows, unter anderem bei Fox. Und da ist er gefragt von seinem Superfan Maria Bartiromo, ob denn nicht die Preise dann fallen würden bis zu den Midterms. Und Donald Trump hat gesagt, ja, kann auch sein, dass die erstmal höher gehen. Also dieses, er sagt viel, wenn der Tag lang ist, aber im Grunde genommen widerspricht sich alles und es sind keine belastbaren Aussagen dabei, auch für die Wirtschaft. Wo man jetzt von ausgehen kann, ist, dass bei Donald Trump die Drähte heiß laufen. Dass wie in der Vergangenheit auch die ganzen CEOs und die ganzen seine Spezies wie Steve Schwarzman von BlackRock und alle anderen, die in Mar-a-Lago sitzen oder in ihren Anwesen in Palm Beach, dass die wissen, dass die Wirtschaft hier schon so viele Druckpunkte hat, Private Credit und Derivatives und what auch immer, dass denen auch langsam bewusst wird, das Wasser steht bis zum Hals. Hier ist nicht mehr so viel Spielraum auszureizen. Donald Trump hat es wirklich schon auf die Spitze getrieben. Das heißt, wenn er nicht schon selber aus Kalkül den Rückzieher macht Anfang der Woche, dann wird er sicherlich genug Druck bekommen, dass er hoffentlich ihn das zum Einlenken bringt.
Also meinst du, dahinter steht ein großer Plan? Weil wenn man das alles zusammennimmt, Nahost, Energie, Spritpreise, auch die deutsche Innenpolitik, dann zieht sich ja da so ein roter Faden durch, der so ein Führungsdefizit symbolisiert. Viele Regierungen verwalten Krisen, aber sie gestalten sie nicht. Also zumindest kann man das bezogen auf Deutschland schon so diagnostizieren. Und in Amerika dieses ganze Hin und Her, ist das Führungsdefizit oder ist dahinter ein großer Plan, wo man erstmal Chaos verursacht, um dann irgendwie seine Ziele durchzusetzen?
Ja, also von wegen strategischer Plan, wir müssen ja mal ganz klar sagen, Donald Trump ist klinisch psychisch krank. Okay, wir haben es nicht mit einem rationalen Player zu tun. Hinzu kommt Demenz, das sagen hier immer mehr Experten. Wir müssen das thematisieren dürfen. Dieser Mann hat den Finger am Atomknopf. Und die politische Kalkulation ist ja mehrschichtig. Wir haben ja noch Israel drin und Israel scheint tatsächlich den Einsatz von taktischen Atomwaffen in Betracht zu ziehen. Da hat sich auch ein chinesischer Offizieller geäußert und hat gesagt, eine Atomwaffe fliegt, dann ist das Ende von Israel, okay? Also es gibt immer mehr, die sagen, also wenn jetzt auch noch eine Atomwaffe gezündet wird, dann ist Ende im Gelände. Und was natürlich für den Iran auch wichtig war, hat gesagt, okay, was auch jetzt aufhören muss, ist das Bombardieren vom Libanon. Und da wissen sie ja, das ist nicht unbedingt im Interesse von den USA, sondern es geht von Israel aus. Das haben sie aber in den Verhandlungen mit Amerika gesagt, wahrscheinlich um auszutesten, wie viel Einfluss hat denn jetzt Amerika tatsächlich auf Israel? Wieso brechen die Amerikaner immer ein, oder man sollte sagen Donald Trump, vor Netanyahu? Das müssen
was
wir jetzt
abwarten.
Was
könnte der Grund sein? Ja, aber was könnte die Motivation sein, dass Netanyahu da so freie Hand hat und Trump so hinterherläuft?
Kompromat, dass er irgendwas gegen Donald Trump in der Hand hat. Rational lässt sich das so auch nicht mehr erklären.
Wie ist denn eigentlich die Stimmung, was Netanyahu angeht, in den USA? Also der hatte ja immer gute Karten und dann ist er so ein bisschen erodiert. Wie ist denn da momentan die Stimmungslage?
Die dreht sich immer mehr radikal gegen Israel. Das war immer ein sensibles Thema hier, auch wegen Antisemitismus. Also jeder, der Kritik an Netanyahu geäußert hat, wurde dann dafür gescholten. und des Antisemitismus beschuldigt. Was natürlich ein bisschen Problem ist, wenn man eine Regierung, die steht dann über jedweder Kritik und man darf nichts dagegen sagen. Aber was jetzt hier auch, was klar ist, es gibt eine israelische Lobby, die heißt AIPAC, und die hat amerikanische Politiker seit Jahrzehnten mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen, wenn nicht mehr insgesamt, voll zugepackt. So, und die haben oft so die Wahrnehmung jetzt hier auch unter Republikanern und Trumpisten, dass sie dann hier die amerikanischen Politiker eher sich eingesetzt haben für israelische Interessen als für amerikanische Interessen. Und das kulminiert jetzt gerade in diesem Krieg, wo auch der Durchschnittsamerikaner auf der Straße sagt, was habe ich mit dem Iran zu tun? Was habe ich mit Israel zu tun? Ich habe am Ende des Monats nichts mehr auf dem Konto. Ich muss den Arzt meiner Mutter bezahlen, weil die kriegt die Krankenkasse nicht mehr bezahlt. Ich kann diese Woche nichts essen. Da gibt es diese Interviews und diese Aussagen immer mehr und mehr. Und die Stimmung dreht hier rabiat. Aber die Stimmung dreht sich auch gegen Donald Trump. Und nichts scheint ihn zum Einlenken zu bringen. Was eben wieder die Frage aufwirft, warum? Ach, und dann, was ja auch noch passiert ist Ende der Woche, dass Melania Trump aus unerfindlichen Gründen vor die Presse getreten ist und dann schon mal in vorauseilendem Rechtfertigung gesagt hat, ich habe nichts mit Epstein zu tun und ich habe auch nie irgendwas Illegales gemacht, wo hier alle nachher baff waren und sagen, okay, also erst hat Donald Trump den Krieg angefangen, um von Epstein abzulenken und jetzt kommt Melania und lenkt mit Epstein vom Krieg ab, weil der so katastrophal verläuft. Aber da ist wohl auch noch was in der Pipeline, irgendeine Veröffentlichung vom Pressebericht. Wir können nur mutmaßen, aber damit hat Melania sich eher Schaden zugefügt und sie hat mit keinem Wort ihren Mann in Schutz genommen oder irgendwie ihn da aus der Schusslinie genommen.
Das ist echt so ein Punkt. Epstein ist völlig überdeckt worden durch den Krieg. Ne? Man hat jetzt Tage, Wochen nicht mehr wirklich über diese Epstein-Files gesprochen. Oder ist das bei dir anders? Nimmst du es anders wahr?
Nein, das ist de facto so. Und die Journalisten sagen hier, nee, die Leute wollen jetzt über den Krieg hören. Wenn wir was veröffentlichen über Epstein, dann wird das nicht so geklickt oder gelesen. Die Leute wollen jetzt tatsächlich, weil die das hier auch als existenzielle Bedrohung wahrnehmen, wollen sie jetzt wissen, wie es weitergeht. Und auch hier haben die Leute Angst vor dem Einsatz von taktischen Atomwaffen und dass dieser ganze Krieg überhaupt weiter explodiert. Wie soll das weitergehen mit den Energiepreisen hier, mit den Lebensmitteln, mit dem Lebensmittelanbau? Donald Trump, nebenbei droht er ja immer mal wieder Krieg an. Jetzt, wir schicken Truppen nach Ecuador und Mexiko ist demnächst auch wieder dran. Andere Länder auch, Kanada. Es ist eine völlig surreale, crazy Situation.
Ja, aber die hohen Preise kriegen wir hier in Deutschland, in Europa auch zu spüren. Macht die Leute auch nervös. Ne? Und die Politik hat auch da, obwohl das ein exogener Faktor ist, man könnte ja sagen, dafür können wir nichts, müssen wir halt jetzt irgendwie mal managen. Aber auch da hat die Politik relativ wenig Lösungen bislang präsentiert. Man zerstreitet sich, was die Leute hierzulande auch nervt.
Ja, und dann hier, was auch zur Stimmung noch beiträgt, ist, dass jetzt angekündigt wurde, dass im Dezember alle Männer wehrfähigen Alters automatisch erfasst werden. Das heißt, das spricht sehr stark in die Richtung, dass eine Einzugspflicht für junge Männer kommen wird. Und das trifft natürlich auch viele Trump-Wähler, die sagen, Moment mal, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Nicht nur wollte ich keinen Krieg und nicht nur wollte ich, dass dafür kein Geld ausgegeben wird, aber schon gar nicht will ich das Leben meines Kindes gefährden. Für was? Aber natürlich, wenn du sagst, exogene Faktoren und europäische Politiker und Deutschland, natürlich sind die mit dem Managen von Krisen beschäftigt, weil sie nicht im Vorhinein zum Beispiel die eigene Energiesicherheit dafür gesorgt haben. Und wenn man jetzt darüber spricht, dass Donald Trump der Handlanger für Putin ist, weil Putin einer der wenigen Gewinner dieser Krise jetzt ist, muss man natürlich auch mal ganz neutral und sachlich anmerken, dass Angela Merkel da einen großen federführenden Beitrag für die Schwäche Deutschlands Position geleistet hat. Weil was hat sie gemacht? Sie hat Deutschland komplett energieabhängig gemacht. Sie hat andere Hauptenergiequellen, die zur Unabhängigkeit beigetragen haben, hat sie ausgestellt. Sie hat die Bundeswehr sozusagen entkernt, die Wehrpflicht abgeschafft. Und sie hat 2015 und danach Unmengen von Flüchtlingen ins Land gelassen. Das sind alles Dinge, die im Interesse von Wladimir Putin waren. Unterstelle ich ihr Absicht? Nein. Aber de facto hat sie damit Russland gestärkt und Deutschland schwach gemacht. Und das rächt sich jetzt.
Bis jetzt sind wir mal gespannt, was die neue Woche bringt. Machen wir Schluss für heute. Wir hören uns wieder, Sandra. Komm gut in den Montag und dann, wir hören uns. Bis bald.
Alles klar. Danke, Uli. Ciao.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.